Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Willkommen zur NBA hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. London Game zwischen den Celtics und den 76ers. Die Cavaliers beziehen eine krachende Niederlage bei den Raptors und zwar so hoch, wie sie LeBron James noch nie in seiner Karriere kassiert hat. Die Clippers gewinnen gegen die Kings und die Spurs patzen bei den Lakers. Auch das schon fast historisch. Was da genau an Einzelheiten hintersteckt, klären wir jetzt mit dem Moderator von Triple Double hier auf meinsportradio.de, unserem NBA-Experten Felix Amrain. Hallo Felix.
Hallo Malte.
Fangen wir in London an, fangen wir mit dem Duell der Celtics gegen die 76ers an. Am Ende keine große Überraschung, die Celtics setzen sich durch, 114 zu 103.
Ja, und das allerdings, nachdem sie anfänglich so ein bisschen Probleme hatten, gerade im ersten Durchgang, waren die Philadelphia 76ers das Team, das einfach besser im Spiel war, dass es besser verstand, zum Korb zu kommen, auch weil ja, der ein oder andere Spieler der Celtics so ein bisschen ungewöhnliche Probleme hatte. Es ging direkt los. Jaylen Brown verpasste in den Anfangsminuten gleich zwei, dreimal. JJ Redick, der machte 7 Zähler und damit stand es dann ganz schnell 9-2. Brad Stevens nahm die Auszeit. Und ja, es wurde dann besser, aber nicht so viel besser bei den Boston Celtics, die einfach immer wieder den Weg in die Zone offen ließen und dort dann ja ganz klare Nachteile gegenüber den Philadelphia 76ers hatten. Immer wieder konnten diese halt zum Korb ziehen, so einfache Punkte machen. Woran lag das? Das lag natürlich vor allen Dingen an einem Namen und der ist Joel Embiid. Sie hatten einfach scheinbar riesengroße Angst vor dem Wurf von Joel Embiid, weswegen dann der Verteidiger, oftmals war das Aaron Baines, immer wieder mit Joel Embiid quasi bis an die Dreierlinie rausging, der es natürlich dann einfach auch gut verstand, genau diesen Fehler der Boston Celtics dann zu bestrafen. Und so wurde dann eben immer wieder ganz, ganz viel Platz in Korbnähe. Es war dann so, dass es im zweiten Viertel teilweise richtig deutlich wurde. Die Philadelphia 76ers führt mit 22 Punkten, aber Boston kämpfte sich dann peu à peu zurück, ging zumindest mit einem überschaubaren Rückstand von 9 Punkten dann in die Halbzeit. Und da war dann so ein bisschen der Schalter umgelegt. Es war insgesamt so, dass Jaylen Brown in dieser zweiten Viertel und in diesem Lauf, den sie da so ein bisschen hinlegten, um den Vorsprung ja zu verringern, derjenige war, der dann das Ruder übernahm. Und in der zweiten Halbzeit, da war es dann Jason Tatum, der in der ersten Halbzeit wirklich überhaupt keinen Stich sah, da gerade mal 2 Zähler hatte, der sofort den Run einläutete, 9 Punkte Anfang des dritten Viertels machte. Und dann waren nach knapp 6 Minuten die erste Führung für die Boston Celtics da, nachdem Daniel Theis mit einem Dunk auf 69 zu 68 stellte. Und von da an gab es dann kein richtiges Zurück mehr für die Boston Celtics. Als sie einmal in Führung waren, war dann irgendwie so ein bisschen der Widerstand bei den 76ers geknackt. Gerade dann zu Beginn des vierten Viertels wurde die Lücke sehr schnell, ist auch sehr deutlich. Sie bauten den Vorsprung dann auf 17 Punkte aus. Und letzten Endes war es dann ein ungefährdeter Sieg, weil eben bei den Boston Celtics am Ende die Starting Five doch noch zueinander fand, nachdem da ja Brad Stevens eine ganze Weile rumprobiert hat, sehr, sehr viele Spieler zum Einsatz brachte, aber irgendwie nicht so richtig funktionieren wollte, war es am Ende dann doch so, dass er den ersten 5 vertraute und die zahlten das Vertrauen spät, aber sie zahlten es dann zurück. Jaylen Brown, hatte ich angesprochen, war dann am Ende derjenige, der vor allen Dingen erstmal da im zweiten Viertel war, derjenige war, der sie zurückführte, aber insgesamt auch eine gute Partie machte, hatte dann am Ende ein Plus-Minus-Rating von plus 34, 21 Punkte bei 8 von 15 getroffenen Würfen. Dazu Al Horford auch mit einer guten Partie, 8 Rebounds, 7 Assists, 1 Block, nur 1 Turnover, 13 Punkte, plus 32, also auch er mit einer wirklich sehr, sehr starken Leistung. Dazu eben noch Tatum mit 16 Punkten, Kyrie Irving, 6 Rebounds, 7 Assists, 20 Punkte und von der Bank kommt Marcus Morris, 19 Punkte von ihm. Daniel Theis ebenfalls mit einer guten Leistung, nicht nur mit dem führungsbringenden Dunk, sondern noch mit 2 weiteren erfolgreichen Körben, 3 von 3, also aus dem Feld dann fehlerlos, 6 Punkte von ihm, 7 Rebounds, dazu noch 2 Steals, 1 Block, gute Leistung des Deutschen in 20 Minuten. Und bei den 76ers, da war es so, dass J.J. Redick nicht nur am Anfang heiß war, sondern insgesamt eine gute Partie ablieferte, 22 Punkte von ihm. Dazu dann Joel Embiid noch mit 15 Punkten, 10 Rebounds, das Double-Double, Dario Saric mit 14 Punkten, Ben Simmons mit 16 und von der Bank kommt T.J. McConnell mit 12. Und Ben Simmons, der stand dann am Ende tatsächlich auch nochmal so ein bisschen abseits des eigentlichen Spielgeschehens im Fokus und das lag auch an Marcus Morris. Die beiden sind gehörig aneinander geraten. Es gab dann eine Rudelbildung kurz vor Spielende. Marcus Morris bekam das Technical Foul, war damit fast noch ein bisschen gut bedient, aber wie gesagt, das sollte dem Spiel dann letzten Endes keinen Knacks mehr geben und so war es dann letzten Endes ein ungefährdeter Sieg der Celtics, der auch davon profitierte, dass die Philadelphia 76ers wie so oft schon in dieser Saison mitunter einfach unkonzentriert agieren und dann den Ball leicht herschenken, heute Nacht auch wieder 19 Turnover. So machst du es natürlich abgezockten Teams wie den Boston Celtics unfassbar leicht. 34-10 jetzt die Bilanz der Celtics, 19-20 die der 76ers.
Und für die Raptors gab es auch einen leichten Sieg, 133-99, nämlich gegen die Cavaliers. Ein richtiger Blowout-Sieg, der den Raptors da gegen die Cavs gelungen ist. Und für LeBron James gibt es momentan neue Erfahrungen, die er in der NBA macht. Zum einen hat er noch nie gegen eine Mannschaft verloren, die 133 Punkte gegen ihn erzielen konnte. Und zum ersten Mal in seiner Karriere verliert er auch zweimal in Folge mit mindestens 25 Punkten Unterschied. Also das sind ganz neue Werte, die LeBron James, der König, jetzt mittlerweile auch mal kennenlernen muss. Das ist so schon ziemlich heftig derzeit bei den Cavaliers.
Ja, und er weiß, glaube ich, auch nicht so richtig, wie ihm geschieht. I don't know where it kind of went wrong or what happened, sagte er nach dem Spiel. Trifft's im Kern dann wahrscheinlich ganz gut. Sie wurden ja schon von Minnesota regelrecht verprügelt vor ein paar Tagen und jetzt heute Nacht wieder. Und die Art und Weise, wie sie da eben gegen andere Top-Teams aktuell auftreten, ist durchaus beängstigend. Die Toronto Raptors stehen ja auf Platz 2 der Eastern Conference vor ihnen und ließen da letzten Endes überhaupt nichts anbrennen. Und das, obwohl die ja auch noch auf Kyrie Irving verzichten mussten. Das muss man ja mal noch dazu fügen. Insgesamt das erste Viertel war ja soweit von den Cleveland Cavaliers absolut okay. 6 Punkte lagen sie dann hinten. Da war erstmal noch nichts angebrannt, aber dann ging die Lücke Mitte des zweiten Viertels sehr, sehr weit auf. Das verloren sie dann wirklich krachend mit 16-35 und danach kam dann aber irgendwie auch nichts mehr. Sie gestalteten die restliche Partie wieder relativ ausgeglichen, aber es war dann eben auch gerade im vierten Viertel quasi komplett Garbage Time, weil Toronto einfach überhaupt kein Run der Cleveland Cavaliers auf sich zukommen sah und folglich Partie einfach nur noch so ein bisschen dahin plätscherte und Toronto keinerlei Probleme hatte, das Ding dann irgendwie nach Hause zu schaukeln. Es war schlicht und ergreifend so, dass bei den Cavaliers außer James gar keiner irgendwie so richtig im Spiel war und groß was ablieferte. Isaiah Thomas, der ja immer noch so ein bisschen um seinen Anschluss in Cleveland kämpft, der erlebte eine komplette Nacht zum Vergessen, hatte am Ende nur 2 von 15 Würfen getroffen. LeBron James, wie gesagt, 26 Punkte, damit bester Scorer, aber auch von ihm eben nicht das gewohnte Rundumpaket, nur 3 Rebounds, nur 1 Assist. Da kennt man auch einfach andere Zahlen von ihm. Kevin Love ebenfalls so mit einer Off-Night, 2 von 8 nur getroffen, 10 Punkte von ihm. Und so gab es dann letzten Endes relativ viel Spielzeit für die Bankspieler. Der einzige, der über 30 Minuten abriss, war eben der König selbst, 32 Minuten für LeBron James. Und bei den Raptors, da war es dann so, dass ich unter anderem DeMar DeRozan ganz gemütlich zurückhalten konnte, hatte am Ende nur 13 Punkte im Boxscore stehen, verteilte allerdings 8 Assists bei keinem einzigen Turnover, stand 29 Minuten auf der Platte, auch weil er konnte sich es eben auch erlauben, so wenig zu scoren und so wenig Würfe zu nehmen, weil die Bank einfach unfassbar gut war heute Nacht. Das ist natürlich, wird nicht immer so sein bei den Raptors, aber heute Nacht, da war es wirklich mit einem ganz, ganz dicken Ausrufezeichen versehen. Sie erkam mit 16 Punkten, Plus-Minus-Rating von plus 24, 7 von 10 Würfen getroffen. Norman Powell mit 14 Punkten, dazu Jakob Poeltl mit dem Double-Double, 12 Punkte, 12 Rebounds und Fred VanVleet, 8 von 11 Würfen, 6 von 8 Dreiern für 22 Punkte, Career High, alle 4 über 20 Punkte Plus-Minus-Rating. Das war wirklich herausragend, was sie da heute Nacht gespielt haben. Sie haben ja, die Bank der Cavaliers wirklich dominiert. Natürlich relativ viel Garbage Time, ich hatte es schon angesprochen, aber 76 Zähler von der Bank reinzuhauen, das ist trotzdem ein richtiges Brett. Die Cavaliers zum Vergleich 48. Dazu eine unfassbare Dominanz unter dem Brett, die Raptors ausgestrahlt haben. 63 Rebounds haben sie sich geschnappt. Davon 18 offensiv. Die Cavaliers ihrerseits 35, 9 offensiv. Und ja, die Quoten stimmten dementsprechend dann auch bei den Raptors auch noch. 50% aus dem Feld, während die Cavaliers keine 40 trafen und keine 25 von Downtown. Also es war ein Klassenunterschied heute Nacht. Und wie gesagt, LeBron James weiß auch nicht so richtig, was los ist. Und sie werden, ja, daran arbeiten müssen, wie das in den letzten beiden Spielen gelaufen ist, ist einfach ja nicht der Anspruch und das darf er auch nicht sein. Tyronn Lue hat die Gemüter erstmal noch so ein bisschen beruhigt, gerade auch im Hinblick eben auf Isaiah Thomas meinte er, es ist alles okay, wir müssen an seinem Spiel arbeiten, aber wir machen uns da wenig Sorgen oder keine Sorgen. Ja, nichtsdestotrotz sollten sie zumindest intern andere Töne anschlagen. Denn mit 34 Punkten derart verdroschen zu werden, das kann nicht im Interesse der Mannschaft sein.
Verdreschen, das ist derzeit auch ein gutes Stichwort für Lou Williams. Der hat erst gestern die Warriors verdroschen. 50 Punkte für die Clippers gegen die Warriors beim Sieg der Clippers gemacht und in dieser Nacht dann auch nochmal nachgelegt. 30 Punkte erzielt beim 121-115 der Clippers über die Kings. Also der hat auch einen kleinen Lauf gerade.
Der hat einen richtigen Lauf, ja. Eben auch dadurch, dass ja zwischenzeitlich Blake Griffin abwesend war, wurde er ja dann so ein bisschen zur Nummer 1 Scoring-Option und das hält aktuell einfach an. Heute Nacht 5 von 12 Dreiern, 10 von 24 Würfen, 6 Assists dazu noch verteilt, 30 Punkte von ihm. Aber ich glaube, er hätte sich auch gewünscht, wenn er ein bisschen weniger hätte scoren müssen und wenn vielleicht auch hier Garbage Time schon eher ein Stichwort gewesen wäre, so war es überhaupt kein Stichwort, denn es war bis zum Ende eng und da, ja, müssen sich die Los Angeles Clippers vielleicht auch die Frage gefallen lassen, wie das eigentlich passieren konnte. Denn sie führten mit über 10 Punkten zu Beginn des vierten Viertels und auf einmal waren die Sacramento Kings wieder dran, lagen dann tatsächlich 3 Minuten 20 vor Spielende sogar in Führung, nachdem Zach Randolph den Jumper zum 111-110 reinschmiss. Und ab da wurde es halt richtig, richtig eng. Das Spiel kippte immer wieder hin und her, permanente Führungswechsel, die dann da ja zu sehen waren. Blake Griffin verschaffte dann mit dem Dreier so einen kleinen Vorteil für die Clippers, aber auf der anderen Seite ja waren dann eben auch diese Sacramento Kings wieder zur Stelle. Lou Williams sorgte dann wieder für die Führung für die Clippers und dann gelang 10 Sekunden, aber einem anderen Spieler ja letzten Endes die vorentscheidende oder die entscheidende Aktion, nämlich mit dem Steal war es Wallace, der Costa Kufus den Ball klaute, 119-115. Auf der anderen Seite fiel dann von Temple der Dreier nicht rein. Die Clippers blieben an der Linie ganz cool und stellten letzten Endes dann auf 121-115 das Spiel. Damit entschieden und die Los Angeles Clippers damit zurück im Playoff-Rennen sind jetzt ja wirklich direkt wieder dran an Platz 8, können nach diesem wirklich nach dieser Krise, die sie zwischenzeitlich durchlebt hatten, wieder auf die Playoffs hoffen. Wie gesagt, Lou Williams, Topscorer am Ende mit 30 Punkten. Erfreulich auch für die Clippers. Milos Teodosic war mal wieder mit von der Partie, legte immerhin 10 Punkte auf, verteilte 9 Assists. Blake Griffin hatte das Double-Double aus 18 Punkten, 12 Rebounds. Und von der Bank kommt Harrell mit einer richtig, richtig starken Partie. In 27 Minuten 25 Punkte aufgelegt, dabei nur einen einzigen daneben gelegt. 11 von 12 getroffen, also starke Partie vom Bankspieler der Clippers und bei den Kings. Da war es insgesamt auch eine sehr, sehr ausgeglichene Partie, sowohl zwischen den Spielern als auch eben zwischen Bank und Starting Five. In der Starting Five war George Hill mit einer guten Partie zur Stelle, machte 21 Punkte, Zach Randolph 16, Collie Steen mit 12 und von der Bank kommt dann gleich nochmal 3 Spieler mit mehr als 10 Punkten, Bogdanović 14, Kufus 14 mit dem Double-Double, 14 Rebounds, Bogdanović mit 22 dann am Ende Topscorer seines Teams und Buddy Hield nochmal mit 14, also sehr ausgeglichene Leistung bei den Kings, die sich ja mehrfach in die Partie zurückgebissen hatten und dann ganz am Ende sogar wirklich dran waren und dann war letzten Endes ein Steal entscheidend. Die Los Angeles Clippers haben das Spiel über große Strecken eigentlich relativ routiniert runtergespielt, um am Ende so ein bisschen Nerven zu zeigen, als sie den Run dann der Sacramento Kings zuließen und eben dann selber punktlos blieben. Aber, du hast es angesprochen, da gibt es jemanden, der ist aktuell on fire und das ist Lou Williams und der war in dieser Partie dann einmal mehr für die Clippers unter anderem dafür verantwortlich, dass es dann doch gelangt hat.
Und auch zum dritten Sieg in Folge gelangt hat. Dritter Sieg in Folge, nicht nur die Clippers, sondern auch der Lokalrivale, die Lakers, die gewinnen auch zum dritten Mal in Serie und schlagen die Spurs mit 93-81 und einen Sieg der Lakers zu Hause gegen die Spurs hat es auch lange nicht gegeben.
Ja, das letzte Mal seit 2013 gewinnen sie im Staples Center gegen die Spurs. Lange, lange ist das her. Müsste man jetzt fast mal überlegen, in welche Klasse damals Lonzo Ball noch gegangen ist. Und der machte heute Nacht dann aber unter anderem seinen Anteil geltend, warum die Lakers mal wieder gewinnen konnten. Hat eine richtig gute Partie gespielt, 7 von 11 Würfen getroffen, 4 von 7 Dreiern. Also ab und an fällt der Wurf dann bei Lonzo Ball doch mal. 18 Punkte für ihn, dazu 10 Rebounds, 6 Assists und dann schauen wir auch großzügig über 5 Turnover hinweg. Dazu gute Leistung von Brandon Ingram mit 26 Punkten, 3 weitere Spiele im zweistelligen Punktbereich. Wie konnten die Lakers letzten Endes dann doch so klar gegen die Spurs gewinnen? Das lag vor allen Dingen daran, dass die Spurs gerade zum Ende des ersten Viertels und auch zu Beginn des zweiten Viertels wirklich minutenlang keinen Ball im Korb unterbrachten. Es stand 15-12 aus Sicht der Spurs und am Ende, als sie den nächsten Korb verwandelten, da stand es dann 29-18 für die Lakers. Die Spurs kamen dann nochmal näher ran, allerdings, ja, gerade als sie dann wieder im Spiel zurück waren, Anfang des dritten oder Mitte des dritten Viertels, als sie auf 53-52 stellten, zogen die Lakers erstmal wieder davon. Die Spurs waren dann nochmal auf 4 Punkte Anfang des vierten Viertels dran und da folgte dann einfach ein 15-0 Run der Lakers, angeführt unter anderem von Brandon Ingram eben, und dann war das Spiel letzten Endes entschieden. Natürlich, die Spurs mussten mal wieder auf einige Spieler verzichten. Das wird ja irgendwie in dieser Saison alles irgendwie keine Feel-Good-Story mehr, was das Lazarett der Spurs angeht. Kawhi Leonard, Tony Parker, Danny Green, Rudy Gay, allesamt verletzt, aber nichtsdestotrotz war das ja doch noch eine sehr, sehr anständige Truppe, die sie da aufs Feld schicken konnten mit LaMarcus Aldridge, Kyle Anderson, Pau Gasol, DeJounte Murray und Brian Forbes. Aber die Spurs wirkten irgendwie auch so ein bisschen ausgelaugt, ein bisschen müde und konnten dann einfach in Summe zu wenig dagegen setzen, waren auch einfach nicht so konzentriert, wie man das von dem Team von Greg Popovich kennt. 20 Turnover haben sie produziert und damit natürlich viele leichte Punkte an die Lakers hergeschenkt. Das kennt man so nicht von den Mannen aus Texas. Am Ende Brian Forbes mit 18 Punkten, zweitbester Scorer hinter LaMarcus Aldridge, der allerdings Probleme mit dem Wurf hatte, genauso wie Pau Gasol, der in Summe aber immerhin noch 12 Rebounds und 5 Assists beisteuerte zu seinen 9 Punkten. Wie gesagt, durchwachsene Leistung bei den Spurs, eine, die nicht sonderlich gut waren bei den Lakers. Da hat es heute Nacht gestimmt, da konnten sie sich auf eben diverse Leute verlassen und so dann den Sieg auch verdientermaßen einfahren. Wie gesagt, sie profitierten dabei ein Stück weit von eben diversen Ballverlusten bei den San Antonio Spurs und von kleineren Verschnaufpausen, wenn man das vielleicht mal so nennen möchte, die sich die Spurs-Offense gegönnt hat. In den Momenten war dann das Team der Lakers da und so war es dann eben dann der dritte Sieg in Folge. Stehen jetzt bei 14-27 und 9-14 zu Hause. Die San Antonio Spurs immer noch bei 28-15. Angesichts, wie gesagt, dieser Verletzungsmisere ist es mehr als anständig.
Also soweit zu den Lakers und zum aktuellen Spieltag in der NBA. Aber es gibt bei uns auf meinsportradio.de nicht nur die tagesaktuelle Berichterstattung in Sachen NBA und Basketball, sondern auch unser wöchentliches Talk-Magazin, nämlich Triple Double mit Kollege Felix Amrain als Moderator. Felix, ihr habt euch in dieser Woche auch schon eine neue Sendung rausgeschraubt und habt euch da vor allen Dingen auf ein Team konzentriert, wo das Kollektiv ziemlich im Mittelpunkt steht, die Miami Heat.
Ja, ich habe mit Torben Siemer über die Miami Heat gesprochen, die ja einen unfassbaren Lauf aktuell hinlegen, haben jetzt 6 Spiele in Folge gewonnen, 8 der letzten 10 stehen auf Platz 4 der Eastern Conference und das, obwohl sie keinen richtigen Star in ihrem Team wissen. Goran Dragic und Hassan Whiteside sind wahrscheinlich noch die größten Namen, aber gerade Hassan Whiteside geht in diesem Erfolgslauf aktuell so ein bisschen unter. Woran das liegt, dass die Miami Heat gerade aktuell und vor allen Dingen in engen Spielen so stark sind. Das haben wir uns ein bisschen angesehen. Darüber hinaus haben wir noch über das London Game gesprochen. Was halten wir davon? Was halten wir von einer möglichen Franchise in Europa? Und dann haben wir einfach mal einen kompletten Überblick nochmal über die Liga gegeben, haben uns beide Conferences angeguckt. Wer ist aktuell? Wie gut drauf? Welche Spieler sind on fire? Das Ganze bei Triple Double.
Also, und das gibt's hier auf meinsportradio.de am besten natürlich zu hören mit unserer App für iOS und Android. Die ist kostenlos in den entsprechenden Stores zu haben und bietet euch Zugriff auf alles, was wir hier auf meinsportradio machen. Nicht nur Zugriff auf die Basketball-Podcasts, sondern auch auf Fußball. Geht ja schon wieder los mit der Bundesliga heute. Kevin Scheuren und seine Experten haben sich zum Bulli-Special, so heißt es, ab der Winterpause ja versammelt, haben dort alles zusammengefasst, was wichtig ist zum aktuellen Spieltag. Wir haben Golf, wir haben internationalen Fußball, wir haben Snooker, wir haben vor allen Dingen auch Tennis und das steht in der nächsten Woche dann ganz groß im Programm von meinsportradio.de, die Australian Open täglich bei uns mit den Kollegen von Chip and Charge.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de.